Ja, Lieben, ich habe euch heute Morgen mal eine winzige Kommode mitgebracht. Ihr habt sicher größere daheim, aber das ist mal die hier heute auf den Tisch gepasst hat. Da sind tolle Schubladen drin. Ziemlich alte. Die habe ich mal irgendwo auf der Straße gefunden und dann dieses kleine Ding drumherum gebaut und mir hat's gut gefallen. Und diese Schubladen sind ungemein praktisch. Man kann da Dinge drin verschwinden lassen, man kann den Schreibtisch sortieren oder es zumindest versuchen. Solche Schubladen sind aber auch ungemein hilfreich, wenn man so die Welt ordnen will, in der man lebt. Schubladen gibt es ja nicht nur in unseren Schränken oder Kommoden, sondern auch in unseren Köpfen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und diese gedanklichen Schubladen, die helfen uns, unsere Welt, unser alltägliches Miteinander zu überleben. Wir leben schließlich in einer Welt, die schnell mal überfordert, also mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es passiert so viel zur gleichen Zeit in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche, so viele Menschen und Ereignisse, da kommt man kaum hinterher. Wir sind gezwungen zu bewerten, um das alles zu verarbeiten, zuzustimmen, zu verwerfen, zu sortieren. Würden wir das nicht tun, dann würde unser gedanklicher Schreibtisch wahrscheinlich ziemlich schnell im Chaos versinken, noch mehr als sonst. Wie gut, dass es Schubladen gibt. Sie bieten Orientierung, sie bieten Sicherheit, sie machen das Leben ein bisschen einfacher. Und je schneller man ein Ereignis oder eine Person in eine Schublade einsortieren kann, desto besser, desto einfacher geht das Leben von der Hand. Ah, da hat jemand schlecht eingeparkt, das war bestimmt ein Mann. Sehr klar. Was dachtet ihr denn? Ah, die hat Tattoos, die kriegt doch bestimmt ihr Leben nicht auf die Reihe. Ah, da wurde was geklaut, das waren bestimmt die... Genau. Ihr habt's verstanden. Sowas begegnet uns überall. Am Stammtisch, in der Zeitung, beim Essen mit der Familie, im Bundestag oder sogar im Weißen Haus von Amerika, überall. Es ist ja auch wirklich praktisch, diese Schubladen. Und je öfter wir diese Schubladen im Kopf benutzen und merken, ach ja, das passt schon, desto mehr verlassen wir uns darauf. Sie werden tiefer, größer, die Wände werden dicker und die Schlösser vorne dran werden größer. Eigentlich denkt man, ist das ja auch nicht wirklich ein Problem, so ticken wir Menschen eben. Schwierig wird das Ganze aber dann, wenn ich jemand anderen abwerte, weil er oder sie in einer bestimmten Schublade in meinem Kopf drinsteckt. Oder weil er oder sie vielleicht in gar keine so richtig reinpasst. Schwierig wird es, wenn Menschen wegen einer Eigenschaft im Stich gelassen, wenn ganze Gruppen ausgeschlossen oder gar verstoßen werden. Das ist nämlich auch eine Folge unseres Schubladendenkens. Eine, die wir nicht so gerne wahrhaben wollen. Weil sie uns alle betrifft. Wisst ihr, ich bin viel im Internet unterwegs. Ich lese Kommentarspalten auf Facebook und bei den großen Zeitungen, weil ich irgendwie verstehen will, was die Menschen umtreibt. Gerade die, die ganz anders denken als ich. Und eigentlich ist das auch eine ganz schöne Sache. Man kann sich mit Menschen verbinden, die ganz anderswo auf der Welt sind. Aber in letzter Zeit merke ich, mir wird immer wieder schlecht dabei. Wenn ich sehe, wie Ausgrenzung oder Hass und Hetze zunehmen, nicht nur dort im Internet, sondern auch bei uns in der Kirche oder im Fernsehen zu den besten Sendezeiten. Und irgendwie werden wir müde, es zu kritisieren oder uns dagegen aufzulehnen. Es beginnt ganz leise, denke ich immer, mit Schubladen, ganz kleine, harmlose Schubladen, mit Vorurteilen. Die werden dann zu abfälligen Bemerkungen hintenrum. Und die werden dann zu offenen Beleidigungen, Beschimpfungen. Und dann irgendwann kommt der Hass, die Hetze und irgendwann die Taten. Es macht mich taub und es macht mir auch Angst. Ich frage mich dann, was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass aus simplen Schubladen digitale Mauern werden, undurchdringbare Seifenblasen, in denen Bosheit zu gären scheint? Sind die Menschen, die da über andere ablästern, frustriert, wütend oder haben sie Angst, wenn sie durch die Straßen skandieren? Waren diese Menschen, waren diese Stimmungen schon immer da? Und man hat sie bloß verdrängt? Wann hat das begonnen, dass offen die Menschenrechte oder die Demokratie wieder mit Füßen getreten werden? Ich weiß es nicht. Wann hat das angefangen? Warum wird der Ruf nach Abschottung, nach Isolation oder nach Identität, nach todsicheren Wahrheiten, warum wird er wieder lauter? Woher kommt diese Vorstellung, dass alles besser wird, wenn wir nur weiter in unseren Schubladen denken? Und am besten ein paar Unliebsame davon aussortieren, damit das Weltbild überschaubar bleibt. Aus dem Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das dachten sich wohl auch viele Deutsche vor 81 Jahren, als die Synagogen gebrannt haben und die Menschen darin in Züge gesetzt wurden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Züge nach Auschwitz, nach Theresienstadt, nach Riga. Aus den Augen, aus dem Sinn. Gestern sind wir mit der KU-Gruppe, die beiden da hinten waren dabei, vor dem Synagogenplatz in Tübingen gestanden. Zwei Schülerinnen haben uns erklärt und uns durch Tübingen geführt an die Orte, die diese Geschichte zeigen, noch heute. Wir sind über die goldenen Stolpersteine gelaufen, auf denen die Namen der Vertriebenen standen. Gestern kam der Verein vorbei und hat genau da, als wir standen, geputzt, um das Erinnern wachzurufen. Aus den Augen und zum Glück eben nicht aus dem Sinn. Nicht vergessen. Und ich frage mich, wie konnte es so weit kommen? Das haben wir uns gestern auch gefragt. Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, es fing mit dem Schubladendenken an. Ganz klein und harmlos, weil es zunächst einmal einfach bequemer ist. Ein paar Vorurteile, die schaden ja niemand. Die helfen ja, die Welt zu sortieren. Man kann dadurch die Welt so gut einteilen in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, in Deutsche und alle anderen. So funktioniert das eben. So ticken wir Menschen eben. Wirklich? Was bleibt von dieser Zeit? Neben dem Schmerz und dem Unverständnis und der Wut und dem Erinnern, was bleibt? Die Frage, wie wir verhindern können, dass es sich wiederholt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht, aber es muss doch eine Antwort auf die Frage geben und zumindest den Versuch einer Antwort. Und dieser Versuch führt mich direkt ins Herz von unserer Predigtreihe. Die Reihe zur Liebe. Eigentlich passt es ja. Denn wenn wir fragen, wer oder was die Kraft hat, dieses zerstörerische Schubladendenken zu überwinden, dann muss die Liebe die erste und einzige Antwort sein. Die Liebe verbindet, was der Hass trennt. Das wissen wir nicht erst seit Romeo und Julia oder Titanic. Das wussten die Menschen schon vor tausenden Jahren, als sie aufgeschrieben haben, dass Gott Liebe ist und dass wir deshalb zur Liebe gemacht sind. Letzte Woche hatten wir es ja schon von dieser Liebe, die in uns hineingelegt ist, die zu unserem Wesen gehört. Hineingelegt in jede und jeden von uns. Die Liebe verbindet, was der Hass trennt. Die Liebe ermutigt uns ja, sie lässt uns eigentlich gar keine andere Wahl. Wenn wir mal ehrlich sind, dann lässt sie uns keine andere Wahl, als die Grenzen in unseren Köpfen zu überschreiten. Eine Ahnung davon, was das bedeutet, das bekommen wir in einem Brief, den Paulus vor knapp 2000 Jahren an die Gemeinden in Galatien geschrieben hat. Dort hielten sich manche für etwas Besseres, andere vertraten eine Geheimlehre. Wieder andere waren einfach nur Sturköpfe, die ihre Meinung gelten lassen und nur ihre Meinung. Dann spaltete sich die Gemeinde und dem wollte Paulus ein Ende setzen. Und er schreibt an sie: Ihr seid jetzt alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt ihn angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Was macht Paulus hier? Er bringt in wenigen Nebensätzen meine, unsere schön sortierten Schubladen durcheinander und die der Menschen damals. Obwohl eigentlich mehr noch, er schafft sie ab. Er leert sie aus, alles auf einen Haufen Chaos. Wunderschönes, unübersichtliches, anstrengendes, aber letzten Endes menschliches Chaos. Paulus redet zwar in diesem Text über christliche Gemeinschaft, aber wenn wir ernst nehmen, dass die Liebe Gottes allen Menschen gilt, dann müssen wir diesen Fokus sprengen, darüber hinausdenken, so wie Jesus, von dem Paulus hier abgeschrieben hat. Jesus, der keinen Unterschied gemacht hat zwischen Sklaven und Herren, zwischen Juden und Heiden und auch nicht zwischen Mann und Frau. Und vermutlich auch nicht zwischen Einheimischen und Neigschmeckten, zwischen Superfrommen und Zweifelnden, zwischen Jungen und Alten. Dieser Jesus, der aufgefallen ist, weil er bei den Menschen am Rand war, der hat mit allen Schubladen gebrochen. Er hat mit jedem Schritt, den er getan hat, die Grenzen der Menschen um ihn herum mit Freude und Lächeln überschritten. Weil sein Auftrag war, die Liebe zu allen Menschen zu bringen. Durch Liebe zu vereinen, was durch Hass auseinandergerissen wurde. Frieden zu bringen. Die selbstgefälligen Seifenblasen zum Platzen zu bringen. Gott mischt sich immer da ein, wo Menschen trennen, abgrenzen, ausschließen. Schubladen sind nichts für unseren Gott, weil seine Liebe zu groß ist für diese Schubladen. Sie schwappt einfach über, reißt Grenzen nieder. So ein Mist aber auch. So ein Mist aber auch, das dachten sich vermutlich auch die Grenzpolizisten vor etwa 30 Jahren, als die Menschenmassen die Mauer zwischen Ost und West überwunden haben. So ein Mist aber auch. Und eben nicht durch Hass und Vorurteile, sondern durch treuen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Durch die Hoffnung auf Liebe und vielleicht ein bisschen Glück. Heute schauen wir zurück und denken, wie konnten wir nur? Wie konnten wir nur denken, eine Mauer wäre die Lösung? Wie konnten wir nur denken, die Juden wären das Problem? Wie konnten wir nur, wir und unsere Vorfahren? Und ich glaube, in 30 oder in 80 Jahren wird man vielleicht zurückschauen auf diese Zeit, auf diese Gesellschaft, auf diese Kirche, auf uns. Und dann wird man uns messen und fragen nach den Grenzen, die wir überwunden haben. Nach den Schubladen, die wir abgelegt haben, den Streitigkeiten, die wir geklärt haben und an denen, bei denen wir es nicht getan haben. Und vor allem an der Liebe, die wir vorgelebt haben. Es geht nicht darum, dass es keine Unterschiede mehr geben darf zwischen den Menschen. Ich glaube, darum ging es auch Paulus und Jesus nicht. Gottes Schöpfung ist vielfältig und das wissen wir. Wir unterscheiden uns in so vielen Dingen und es wird auch immer so bleiben. Es macht das Leben spannend und jeden Menschen einzigartig. Es wäre ja unglaublich langweilig sonst. Das ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir Menschen von der Liebe ausschließen. Aus Angst oder aus Hass oder, und das ist vielleicht am schlimmsten, einfach aus Bequemlichkeit. Das ist das Problem. Und es ist kein neues. Das hat es schon immer gegeben. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Die Schubladen werden dann überwunden, wenn wir uns auf das ausrichten, was uns, was alle Menschen eint, nämlich die Liebe Gottes, die Mensch geworden ist. Dieser merkwürdige, gütige Gott, der seine Sonne aufgehen lässt, auch über denen, wo ich denke, die sollten eigentlich ewig im Dunkeln sitzen. Und der gütig ist gerade zu denen, die meiner Meinung nach wenig Güte verdient haben. Und eben meiner Meinung nach. Aber nach Gottes Meinung eben doch. Ausrichten auf Gott, der sie alle liebt. Das ist die Feindesliebe Gottes. Der Tod, das Kreuz, die Auferstehung, das hat er auch für mich gemacht, für meine wütenden, feindlichen Gedanken, für meine und deine Schubladen. Können wir das gemeinsam versuchen? Uns nicht gegenseitig zu messen daran, woher wir kommen, wie groß unser Haus ist, unser Auto, welches Geschlecht wir haben oder vor allem, wen wir lieben. Wen wir wählen oder was wir arbeiten und auch nicht daran, wie jede einzelne Gott sucht und findet in diesem Wirrwarr von Leben. Es gibt kein falsches Leben, solange es wurzelt in der Liebe Gottes. Können wir das gemeinsam versuchen? Unserem Gegenüber so viel Würde und Liebe zu geben, wie wir das vermögen? Zu lieben sind wir da. Ich weiß, dass das Mut erfordert. Es braucht Mut, diese Schubladen abzuschaffen, weil dann entsteht erstmal Chaos. Es hat aber auch niemand behauptet, dass Lieben einfach ist. Aber es lohnt sich. Wir sehnen uns doch nach diesem Frieden. Aber Friede entsteht nicht durch falsche Sicherheiten, durch falsche Ordnung. Friede entsteht im Unsicheren, im Chaos. Friede entsteht dann, wenn wir den Mut haben, auf andere zuzugehen, auf Hoffnung hin. Wenn wir mutig sind und nachfragen, was mein Nachbar Schräges denkt. Wenn ich den Mut habe, ihn oder sie zum Essen einzuladen und kennenzulernen. Friede entsteht im Unsicheren, im Wagnis, im wunderschönen, unübersichtlichen, anstrengenden menschlichen Chaos. Genau da. Es ist unsere Bestimmung, eine Gemeinschaft zu sein, die Grenzen überschreitet. Wer, wenn nicht wir? Die einander die Hände reicht, wo andere Fäuste ballen, die liebt, wo andere hassen oder einfach nur bequem sind. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Amen.